Auf den Bauernhof zu ziehen, fühlte sich wie ein wahr gewordener Traum an. Ich hatte jahrelang als tierärztliche Assistentin in der Stadt gearbeitet, aber die langen Arbeitszeiten und der ständige Lärm hatten mich ausgelaugt. Als ich die Anzeige für eine Hilfskraft auf einem Bauernhof sah, wo ich einem älteren Ehepaar bei der Versorgung ihrer Tiere helfen sollte, bewarb ich mich ohne zu zögern. Das Gehalt war nicht besonders hoch, aber die Chance, mit Tieren in einer ruhigen und malerischen Umgebung zu arbeiten, war zu gut, um sie vorbeiziehen zu lassen. Der Bauernhof lag direkt außerhalb von Winterset, Iowa, einem kleinen und ruhigen Städtchen, umgeben von endlosen Maisfeldern und sanften Hügeln. Es war die Art von Ort, die wie ein Rückblick in eine andere Zeit wirkte. Charmant, friedlich und ein völliger Kontrast zu der hektischen Stadt, die ich hinter mir gelassen hatte. Der Hof selbst war wunderschön, mit sanft geschwungenen Feldern, einer großen roten Scheune und einem malerischen Landhaus, wie man es aus Filmen kennt. Das Ehepaar, Harold und June, war freundlich und einladend, obwohl sie eine gewisse Müdigkeit ausstrahlten, als hätten sie viel durchgemacht. Beide waren in ihren 70ern und konnten zwar noch die meisten Aufgaben erledigen, brauchten aber Hilfe bei den körperlich anstrengenderen Arbeiten, wie dem Ausmisten der Ställe und der Fütterung der größeren Tiere. Ich richtete mich in meinem kleinen Zimmer im oberen Stockwerk ein, das auf die Weide hinausging. Der Ausblick war unglaublich, und der Duft von frischem Heu, der durch das offene Fenster strömte, ließ mich fühlen, als wäre ich in einer anderen Welt. Meine ersten Tage waren ein Segen. Ich verbrachte die Vormittage mit der Versorgung der Tiere und die Nachmittage mit Lesen oder Gesprächen mit Harold und June beim Abendessen. So idyllisch es auch schien, es herrschte jedoch eine seltsame Atmosphäre auf dem Hof, die ich nicht ignorieren konnte. Das merkwürdige Gefühl begann in meiner vierten Nacht. Ich hatte gerade meine Abendroutine beendet, mir die Zähne geputzt, die Tiere ein letztes Mal kontrolliert und mich mit einem Buch ins Bett gekuschelt. Das Zimmer war schwach vom Licht meiner Nachttischlampe erleuchtet. Als ich eine Seite umblätterte, überkam mich das seltsamste Gefühl, als wäre ich nicht allein. Es war weder ein Geräusch noch eine Bewegung, einfach nur ein unerschütterliches Gefühl, dass jemand oder etwas in der Nähe war. Ich sah mich im Zimmer um und mein Blick fiel auf das Fenster. Da sah ich das Furchterregendste, das ich je gesehen hatte. Ein blasses, ausdrucksloses Gesicht, eingerahmt von der Dunkelheit draußen. Es war gegen das Glas gedrückt, die Augen starrten direkt auf mich. Einen Moment lang konnte ich nicht atmen. Mein Verstand kämpfte damit zu begreifen, was ich sah, und bevor ich reagieren konnte, war das Gesicht verschwunden. Ich sprang aus dem Bett und rannte zum Fenster, riss den Vorhang zur Seite. Nichts war zu sehen. Nur die Dunkelheit des Hofs und die Umrisse der Scheune im Mondlicht. Mein Herz raste, während ich das Gelände nach irgendeiner Bewegung absuchte, aber ich sah nichts. Am nächsten Morgen zögerte ich, Harold und June davon zu erzählen. Ich wollte nicht paranoid oder undankbar wirken, aber während wir beim Frühstück am Tisch saßen, ging mir das Bild dieses Gesichts nicht aus dem Kopf. Schließlich fragte ich, bemüht beiläufig zu klingen, »Habt ihr letzte Nacht jemanden auf dem Grundstück gesehen?« Vielleicht einen Nachbarn oder jemanden, der vorbeigekommen ist? June hob den Blick von ihrem Tee und sah mich verwirrt an. Nein, Liebes, warum fragst du? Ich zögerte, fühlte mich ein wenig albern. Ich dachte, ich hätte jemanden draußen an meinem Fenster gesehen. Wahrscheinlich war es nur meine Fantasie. Harold lachte. Hier? Das ist unwahrscheinlich, niemand kommt ohne Grund so weit raus. Wahrscheinlich war es nur ein Schatten, der dir einen Streich gespielt hat. June nickte, aber in ihren Augen lag etwas, das mich glauben ließ, dass sie nicht völlig überzeugt war. An diesem Nachmittag beschloss ich, draußen unter meinem Fenster nachzusehen, um mich zu beruhigen. Der Boden war durch einen kürzlichen Regen aufgeweicht, und zu meinem Entsetzen fand ich Fußspuren. Sie waren schwach, aber unverkennbar und führten vom Rand des Waldes direkt bis unter mein Fenster. Ich betrachtete sie lange, versuchte sie zu begreifen. Sie waren größer als meine, zu groß, um von June oder Harold zu stammen, die nicht erwähnt hatten, dort gewesen zu sein. Den Rest des Tages verbrachte ich in einem Zustand der Verwirrung. Meine Nerven lagen wegen jedes Geräuschs blank. In dieser Nacht schloss ich meine Zimmertür ab und zog die Vorhänge fest zu, entschlossen, meiner Fantasie nicht die Kontrolle zu überlassen. Einige Tage später begannen die Geräusche. Ich hörte ein leises Knacken von draußen an meinem Fenster, als würde sich jemand oder etwas im Gras bewegen. Zunächst redete ich mir ein, es sei wohl nur der Wind oder ein Tier. Ich erzählte Harold und June von den Spuren und den Geräuschen, aber sie taten meine Sorgen mit der gleichen Erklärung wie immer ab. Schatten, Tiere, die natürlichen Geräusche des Landes. »Du bist die Stille hier nicht gewohnt«, sagte Harold mit einem freundlichen Lächeln. »Sie kann einem Streiche spielen.« Aber ich bildete mir das nicht ein. Ich wusste, was ich gehört hatte, und ich wusste, was ich gesehen hatte. Das zweite Mal, als ich das Gesicht sah, war noch beängstigender. Ich war spät abends in der Küche und spülte das Geschirr nach dem Abendessen, während Harold und June schon im Bett waren. Das Haus war still, abgesehen vom leisen Summen des Kühlschranks. Ich hob den Blick vom Spülbecken und da war es, sah mich durch das Küchenfenster an. Dieses Mal schrie ich. Das Gesicht verschwand sofort. Meine Beine zitterten, als ich vom Spülbecken zurückwich, mich am Tresen festklammernd, um nicht umzufallen. Harold und June kamen die Treppe heruntergerannt, alarmiert von meinem Schrei.
»Was ist los?«,
fragte June, ihre Augen weit aufgerissen vor Sorge.
»Ich hab es wieder gesehen«, stammelte ich.
Das Gesicht, es war genau da, sah mich durch das Fenster an. Harold überprüfte den Hof, während June versuchte, mich zu beruhigen, aber wie zu erwarten war, fanden sie nichts. »Es war sicher nur ein Lichtspiel«, sagte Harold wieder, aber diesmal klang seine Stimme nicht mehr überzeugt. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, kam zwei Nächte später. Ich lag im Bett und versuchte einzuschlafen, als ich die Schritte wieder hörte. Diesmal waren sie lauter, sie schlichen um das Haus herum. Ich setzte mich auf und nahm die Taschenlampe, die ich neben dem Bett aufbewahrte. Mit allem Mut, den ich aufbringen konnte, schlich ich zur Fensterbank und blickte vorsichtig durch die Vorhänge. Der Hof war leer. In diesem Moment entschied ich, dass ich nicht länger bleiben konnte. Was auch immer dort draußen war, es würde nicht verschwinden. Und ich konnte keine weitere Nacht in Angst verbringen. Am nächsten Morgen verließ ich den Hof, erfand eine Ausrede über einen familiären Notfall. Harold und June wirkten enttäuscht, aber verständnisvoll, während ich mein Auto belud. June rief mich beiseite.
»Du bist nicht die Erste, die früh geht«,
sagte sie leise und blickte in Richtung Wald. Andere Helfer haben ähnliche Dinge erzählt. Gesichter an Fenstern, seltsame Geräusche in der Nacht. Ich weiß nicht, was es ist, aber es scheint immer wieder zu passieren. Ich fuhr davon, meine Gefühle gefangen zwischen der Erleichterung, in Sicherheit zu sein, und einem anhaltenden Unbehagen. Was auch immer mich auf diesem Bauernhof beobachtet hat, ich hoffe, ich sehe es nie wieder. Als mein Freund Paul mich plötzlich anrief und um einen Gefallen bat, zögerte ich nicht, Ja zu sagen. Ich hatte in den letzten Jahren freiberuflich als Pferdetrainer gearbeitet und mein Zeitplan war flexibel. Paul besaß eine kleine Farm ein paar Stunden entfernt und brauchte jemanden, der sich während einer einwöchigen Viehmesse um den Hof kümmerte. Er bot etwas Geld, kostenlose Unterkunft und so viel Ruhe und Frieden, wie man sich nur wünschen konnte. Es klang nach einer Win-Win-Situation. Das Landhaus war charmant, rustikal, zweistöckig, mit einer umlaufenden Veranda und einem beeindruckenden Blick auf die Weiden. Ich war immer gerne zu Besuch hier gewesen. Die Pferde waren freundlich, die Luft frisch und die Nächte still. Paul hinterließ mir eine detaillierte Liste mit Aufgaben. Die Pferde füttern, die Ställe ausmisten und sicherstellen, dass die Zäune intakt waren. Außerdem sollte ich das Haus im Auge behalten, fügte er beiläufig hinzu. Er holte eine kleine Pistole aus einem Schrank und hielt sie mir hin. »Die kannst du behalten nur für den Fall«, sagte er, während er sie mir reichte. Ich hatte noch nie zuvor eine Waffe in der Hand gehabt und fühlte mich bei dem Gedanken, eine in meiner Nähe zu haben, unwohl. »Danke, aber ich glaube, ich komme klar«, antwortete ich, bemüht, sicherer zu klingen, als ich mich fühlte. »Ich achte einfach darauf, dass alles gut abgeschlossen ist.« Paul nickte, sah aber nicht überzeugt aus. »Na gut«,
aber ruf die Polizei, wenn dir etwas komisch vorkommt. Damals dachte ich nicht viel darüber nach. Viele Landwirte in der Gegend hatten mit Eindringlingen oder gelegentlichen Dieben zu tun. Ich vermutete, dass es sich vermutlich nur um ein paar Jugendliche handelte, die Ärger machen wollten, oder vielleicht um jemanden, der sich für die teuren Werkzeuge im Schuppen interessierte. Jedenfalls machte ich mir keine Sorgen. In der zweiten Nacht, während ich die Scheune abschloss, fiel mir etwas Merkwürdiges auf. Die Seitentür des Pferdegeheges stand offen. Ich erinnerte mich deutlich daran, sie früher am Tag abgeschlossen zu haben. Ich schob es auf ein Versäumnis meinerseits, aber dennoch blieb ein ungutes Gefühl. Am nächsten Morgen bemerkte ich etwas noch Seltsameres. Ein Heuhaufen in der Nähe der Scheune war verändert worden, fast so, als hätte jemand darin gelegen. Strohhalme lagen verstreut und das Gras darunter war plattgedrückt. Ich dachte, es könnte ein Tier gewesen sein, aber irgendetwas daran fühlte sich nicht richtig an. Am dritten Abend ließ mich das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, nicht zur Ruhe kommen. Es war spät, wahrscheinlich gegen Mitternacht, und ich saß im Wohnzimmer und las ein Buch. Die Stille des Landhauses war beruhigend, bis ich es hörte. Ein leises Knarren kam von oben, gefolgt von einem weiteren. Zuerst dachte ich, es sei einfach das alte Haus. Schließlich sind Bauernhäuser dafür bekannt, Geräusche zu machen. Aber dann änderten sich die Geräusche. Sie klangen mehr wie Schritte. Mein Magen zog sich zusammen, als ich das Buch beiseite legte und lauschte. Die Schritte bewegten sich langsam, als würde jemand den Flur oben entlang gehen. Ich rief laut: »Jake, bist du das?« Ich nahm eine Taschenlampe und ging vorsichtig die Treppe hinauf. Mein Puls pochte in meinen Ohren. Oben angekommen, fand ich den Flur leer. Alle Türen waren geschlossen, bis auf eine das Gästezimmer am Ende. Sie stand einen Spalt breit offen. Ein Hauch von Dunkelheit war durch die Öffnung sichtbar. Ich schluckte mein Unbehagen hinunter und drückte die Tür auf. Das Zimmer sah genauso aus, wie Jake es verlassen hatte, aber das Bett war unordentlich. Und ich dachte, vielleicht hatte Jake es vor seiner Abreise nicht gemacht. Doch etwas fiel mir auf. Die Tür des Kleiderschranks stand einen Spalt weit offen, gerade genug, dass sich jemand darin hätte verstecken können. Ich sammelte meinen Mut und riss die Tür weit auf. Der Schrank war leer, nur Kleidung und ein paar alte Kisten. Ich fühlte mich albern, weil ich meiner Fantasie erlaubt hatte, mir einen Streich zu spielen. Am nächsten Morgen fand ich weitere Hinweise darauf, dass sich jemand herumgetrieben hatte. Das Schloss an der Scheunentür war kaputt, hing lose an einem einzigen Nagel. Drinnen waren die Pferde unruhig, ihre Ohren zuckten bei jedem Geräusch. Eines von ihnen, Daisy, weigerte sich sogar, ihre Box zu verlassen. Ich beschloss, Jake anzurufen. »Hey, ist dir vor deiner Abreise irgendetwas Komisches aufgefallen? Irgendwelche Anzeichen, dass jemand auf dem Grundstück war?« Es dauerte einen Moment, bis er antwortete. »Ja, tatsächlich. Vor ein paar Wochen habe ich Fußspuren in der Nähe der Scheune gefunden und ein paar Werkzeuge sind verschwunden. Deshalb habe ich dich gebeten, hier zu bleiben. Ich dachte, wenn jemand da ist, würde das denjenigen abschrecken. Und du hast nicht daran gedacht, mir das vorher zu sagen?« erwiderte ich, meine Frustration deutlich hörbar. »Ich dachte, es wäre nichts Ernstes. Wahrscheinlich nur ein paar Jungs, die rumspielen wollten«, antwortete er. Ich war nicht überzeugt. In dieser Nacht überprüfte ich jede Tür und jedes Fenster, um sicherzugehen, dass alles verschlossen war. Sogar einen Stuhl schob ich unter die Klinke der Küchentür als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Zufrieden legte ich mich schlafen und hoffte auf eine ruhige Nacht. Gegen 2 Uhr morgens weckte mich ein dumpfer Schlag gegen die Hauswand. Zuerst dachte ich, es könnte ein Tier gewesen sein, ein Waschbär oder vielleicht ein Vogel, der gegen die Wand geflogen war. Doch dann passierte es erneut, stärker, als würde etwas Festes gegen das Holz schlagen. Benommen und verwirrt setzte ich mich auf und lauschte. Das Haus war still. Mein Puls beschleunigte sich, als ich aufstand und leise durchs Zimmer zum Fenster ging. Das Mondlicht beleuchtete den Garten unten. Als ich am Fenster ankam, erstarrte ich. Draußen, an die Wand gelehnt, stand eine Leiter, die vorher nicht dort gewesen war. Dann sah ich einen Abdruck auf der Scheibe, als hätte jemand sein Gesicht dagegen gepresst und hineingeschaut. Jemand war die Leiter hochgestiegen, um in mein Zimmer zu spähen. Meine Hand zitterte, als ich Taschenlampe auf dem Nachttisch griff. Ich leuchtete hinaus, ließ den Lichtstrahl über den Garten und entlang der Dachkante gleiten. Die Leiter war bereits leer, aber der Abdruck auf dem Glas bewies, dass jemand dort gewesen war. Der Gedanke, dass sich jemand auf dem Dach gekauert und mich im Schlaf beobachtet hatte, verursachte eine Welle von Übelkeit. Entschlossen herauszufinden, was vor sich ging, nahm ich ein Küchenmesser und begann, das Haus zu durchsuchen. Als ich das Wohnzimmer erreichte, bemerkte ich, dass die Hintertür einen Spalt offen stand. Der Stuhl, den ich unter die Klinke gestellt hatte, war umgekippt. Jemand war im Haus gewesen. Mein Telefon war in meiner Tasche und ich rief sofort die Polizei. Die Disponentin versicherte mir, dass die Beamten unterwegs seien, aber es würde mindestens 30 Minuten dauern. Ich hatte keine 30 Minuten. Ich schlich mich in die Speisekammer, um mich zu verstecken. Von meinem Versteck aus konnte ich zwei verschiedene Paar Schritte hören, die sich durchs Haus bewegten. Sie hatten es nicht eilig. Wer auch immer es war, suchte nach etwas. Einer von ihnen sprach leise. Ich konnte die Worte nicht verstehen. Die Schritte wurden lauter, kamen näher zur Speisekammer. Ich klammerte mich fester ans Messer, bereit für das Schlimmste. Gerade als ich dachte, sie würden mich gleich finden, hörte ich das ferne Geräusch einer Sirene. Die Schritte stoppten abrupt, gefolgt von hastigen Bewegungen. Ich wartete, bis ich das Zuschlagen der Haustür hörte. Als ich vorsichtig hervorschaute, sah ich die Eindringlinge durch den Garten in Richtung Wald davonrennen. Die Polizei traf kurz darauf ein, durchsuchte das Haus und das umliegende Grundstück. Sie fanden Spuren eines gewaltsamen Eindringens an der Hintertür und Fußabdrücke, die in den Wald führten, aber keine Spur von den Eindringlingen selbst. Als Jake ein paar Tage später zurückkam, erzählte ich ihm alles. Er hörte schweigend zu, mit einem schuldbewussten Ausdruck im Gesicht. Ich hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, gab er zu. Deshalb habe ich dich gebeten, hier zu bleiben. Ich dachte, wenn jemand da wäre, würde das sie vertreiben. Ich konnte es nicht fassen. Du hast mich als Köder benutzt? So war das nicht gemeint, sagte er schnell. Ich dachte nicht, dass sie wirklich auftauchen würden. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ein Teil von mir verstand es, aber ein anderer fühlte sich verraten. Ich sagte Jake, dass ich nie wieder auf der Farm bleiben würde, egal wie viel er mir zahlte. Selbst jetzt verfolgt mich die Erinnerung an diese Nacht. Das Landleben hat seinen Charme, aber man vergisst leicht, wie verletzlich man sich dort fühlt ohne Nachbarn, ohne schnelle Hilfe. Nur du und die endlose, dunkle Stille. Als mein Freund Paul mich plötzlich anrief und um einen Gefallen bat, zögerte ich nicht, ja zu sagen. Ich hatte in Auf dem Land zu leben hat seine harten Tage, aber ich habe den einfachen Lebensstil immer geliebt. Die frühen Morgenstunden, das Geräusch der Tiere, der endlose Himmel, der sich über Hektar offenen Landes erstreckt. Das war mein friedlicher Rückzugsort. Deshalb haben mich die Fußspuren so überrascht. Alles begann an einem Morgen Anfang des Frühlings. Ich war gerade mit einer Tasse Kaffee aus dem Haus gekommen, auf dem Weg zum Gehege, um nach den Ziegen zu sehen. Der Regen in der Nacht zuvor hatte die Erde in weichen Schlamm verwandelt. Der perfekte Abdrücke hinterließ Hufspuren. Und etwas anderes, menschliche Fußspuren. Groß. Von der Art, die man bei einem erwachsenen Mann mit schweren Stiefeln erwartet. Zuerst dachte ich, vielleicht war einer der Arbeiter spät noch hier vorbeigekommen, aber das ergab keinen Sinn. Keiner von ihnen hätte einen Grund gehabt, außerhalb der Arbeitszeit dort zu sein. Außerdem führten die Spuren weder zur Scheune noch zu den Feldern. Sie kreisten um das Gehege, bevor sie sich in Richtung meiner Veranda bewegten und dann wieder in den Wald zurückkehrten. An diesem Tag schenkte ich dem Ganzen nicht viel Bedeutung. Das Leben auf der Ranch ist nicht glamourös und seltsame Dinge passieren. Vielleicht war es ein Jäger, der versehentlich auf das Grundstück geraten war, dachte ich. Oder ein Streich vom Nachbarsjungen, obwohl der noch nie so weit gegangen war. Am nächsten Morgen waren erneut Spuren da. Neue, von derselben Größe. Sie folgten dem gleichen Muster, umrundeten das Gehege, hielten an der Veranda an und verschwanden dann wieder im Wald am Rand des Grundstücks. Diesmal beschloss ich, ihnen zu folgen. Es war still, während ich dem Pfad folgte. Die Spuren führten tiefer in den Wald hinein, weiter als ich normalerweise ging. Aber nach etwa 100 Metern bogen sie in Richtung Straße ab und verschwanden. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich versuchte unaufhörlich, einen Sinn darin zu finden. Wer auch immer da auf mein Grundstück kam, tat es nicht zufällig, er beobachtete. Vielleicht wartete er sogar. Nach einer Woche, in der sich das wiederholte, hatte ich genug. Ich würde nicht zulassen, dass jemand um mein Haus schleicht. Besonders nicht, wenn ich schon begann, mich gezielt ins Visier genommen zu fühlen. Also nahm ich meine Schrotflinte, eine Thermoskanne Kaffee und eine dicke Decke und verschanzte mich in der Scheune. Von dort aus hatte ich einen klaren Blick auf das Gehege und das Haus. Es war kurz nach Mitternacht, als ich das Knirschen von Schritten auf dem Kies hörte. Mein Puls beschleunigte sich und ich schaute durch die Spalten der Scheune, während ich das schwache Licht im Hof absuchte. Tatsächlich trat eine Gestalt aus der Baumlinie hervor und bewegte sich langsam in Richtung Gehege. Ich konnte kaum die Silhouette eines Mannes erkennen, der etwas Dunkles trug. Er blieb am Rand des Geheges stehen, genau wie es die Spuren vermuten ließen, und drehte sich dann zum Haus. Da bemerkte ich eine zweite Gestalt. Diese stand am Rand des Waldes, verschmolz beinahe mit den Bäumen. Sie bewegte sich nicht, stand einfach nur da, als würde sie wachen. Ich umklammerte die Schrotflinte fester. Ich konnte nicht einfach da sitzen und zusehen, also tat ich das Einzige, was mir einfiel. Ich feuerte zwei Warnschüsse in die Luft. Der Knall hallte über die ganze Ranch und durchbrach die Stille der Nacht. Die Gestalt in der Nähe des Geheges erstarrte und drehte sich dann zum Wald. Für einen Moment dachte ich, sie würden fliehen. Doch stattdessen ertönte ein lauter Knall und eine Kugel schlug in die Scheunentür, ein nur wenige Fuß von der Stelle entfernt, an der ich mich kauerte. Ich duckte mich instinktiv. Das Herz hämmerte in meiner Brust, als ein weiterer Schuss krachte. Holzsplitter flogen von der Wand und mir wurde mit erschreckender Klarheit bewusst, dass es sich nicht mehr nur um Hausfriedensbruch handelte. Diese Leute waren bewaffnet und hatten keine Angst zu schießen. Ich blieb in Deckung, kroch zur anderen Seite der Scheune, wo mein Pickup geparkt war. Mein Telefon war in der Jackentasche und ich kämpfte damit, es hervorzuziehen, während meine Finger vor Angst zitterten und ich die 911 wählte. Die Stimme der Operatorin war ruhig, aber ich konnte mich kaum auf das konzentrieren, was sie sagte. Ich gab ihr meine Adresse und erklärte die Situation flüsternd, betend, dass die Eindringlinge mich nicht hörten. »Sie sind bewaffnet«, flüsterte ich. »Bitte schicken Sie schnell jemanden.« Sie versicherte mir, dass die Beamten unterwegs seien, aber ich wusste, dass sie hier draußen, mitten im Nirgendwo, Zeit brauchen würden. Zu viel Zeit. Die Scheune war vollkommen dunkel. Das einzige Licht kam von einem dünnen Mondstrahl, der durch die Spalten fiel. Ich blieb hinter einem Stapel Heuballen versteckt und strengte mich an, jedes Geräusch wahrzunehmen. Eine Weile lang war da nur Stille. Dann hörte ich es. Das Knarren von Schritten auf der Veranda. Sie waren im Haus. Ich hielt den Atem an, jeder Nerv angespannt, während ich mir vorstellte, wie sie meine Sachen durchwühlten. Oder Schlimmeres. In meinem Kopf liefen die schlimmsten Szenarien ab und ich verfluchte mich dafür, dass ich vorher keine Sicherheitskameras installiert hatte. Dann ein weiteres Geräusch. Das Knirschen von Kies, diesmal sich entfernend. Ich spähte durch einen Spalt in der Scheunenwand und sah die Gestalten sich in Richtung Wald zurückziehen. Eine von ihnen trug etwas in der Hand, aber ich konnte nicht erkennen, was es war. Jede Minute zog sich endlos hin. Und etwa 40 Minuten später tauchten die blinkenden roten und blauen Lichter am Ende der Einfahrt auf. Der Anblick brachte mich fast zum Weinen vor Erleichterung. Ich rannte den Beamten entgegen und erklärte ihnen alles so schnell ich konnte. Sie durchsuchten das Grundstück, aber die Eindringlinge waren da schon längst weg. Die Polizisten fanden dieselben Fußspuren, die ich tagelang gesehen hatte, zusammen mit Patronenhülsen in der Nähe der Baumgrenze. Einer vermutete, dass es sich um Wilderer oder Diebe handeln könnte, die die Gegend ausgekundschaftet hatten, aber ich war nicht überzeugt. Warum hätten sie tagelang beobachtet, bevor sie etwas unternahmen? Und was trugen sie bei sich, als sie gingen?
In den folgenden Wochen installierte ich Flutlichter und Kameras rund um das Grundstück. Die Polizei versprach, häufiger zu patrouillieren, aber ich wusste, dass ich mich nicht darauf verlassen konnte. Hier draußen ist man praktisch auf sich allein gestellt. Die Spuren tauchten nicht wieder auf, aber die Erinnerung an jene Nacht hat mich nicht losgelassen. Jedes Mal, wenn ich hinausgehe, ertappe ich mich dabei, wie ich in den Wald starre, in Erwartung, jemanden zwischen den Bäumen lauern zu sehen. Wer auch immer sie waren, sie kannten mein Grundstück besser als ich selbst und hatten keine Angst zu kämpfen. Rückblickend bin ich dankbar, dass ich meinem Instinkt gefolgt bin und mich in der Scheune versteckt habe. Aber die Tatsache, dass sie bereit waren, auf mich auf meinem eigenen Land zu schießen, jagt mir noch immer einen Schauer über den Rücken. Das Leben auf der Ranch kann friedlich sein, aber es ist alles andere als harmlos. Als Ackerbauer basiert mein Leben auf Routinen. Jeden Morgen bin ich auf den Feldern, überprüfe das Bewässerungssystem, inspiziere den Boden und stelle sicher, dass alles für die Ernte bereit ist. Es ist harte Arbeit, aber ich liebe sie. Die Farm ist seit Generationen im Besitz meiner Familie und es erfüllt mich mit Stolz, sie weiterzuführen. Das passierte im Jahr 2016. Ich kann es mir noch vorstellen, als wäre es gestern gewesen. Es war ein Dienstagmorgen. Die Sonne begann gerade über den Maisreihen aufzugehen, die sich bis zum Horizont erstreckten. Ich hatte meinen Hund Max dabei, ein guter Hofhund, der immer an meiner Seite war und mich auf alles Ungewöhnliche aufmerksam machte. Wir gingen gerade am Rand des Feldes entlang, als Max plötzlich stehen blieb, die Nase hob und mit diesem tiefen, eindringlichen Bellen zu bellen begann, das er nur benutzte, wenn etwas nicht stimmte. »Ganz ruhig, Junge«, sagte ich und streichelte seinen Kopf, aber dann sah ich es auch. Dort, am Rand des Feldes, war ein provisorisches Lager. Auf den ersten Blick schien es nicht viel zu sein, nur ein plattgedrückter Grasfleck und ein Steinkreis, der als Feuerstelle gedient hatte. Aber je näher ich kam, desto mehr bemerkte ich. Da war eine zerknitterte Decke, ein paar leere Konservendosen und Spuren im Boden. Sie waren nicht von mir und ganz sicher nicht von Max. Jemand hatte dort gelebt. Ich kniete mich hin, um die Szene zu untersuchen. Die Feuerstelle war kalt, aber die Asche wirkte frisch, als wäre sie in den letzten Tagen benutzt worden. Die Decke war alt und schmutzig, aber ordentlich gefaltet. Fast so, als hätte derjenige vorgehabt, zurückzukommen. Die Spuren waren es, die mich wirklich beunruhigten. Sie waren nicht wahllos. Sie führten vom Lager bis zum Haus. Max bellte immer noch, lief hin und her, als wollte er mir etwas sagen. Ich beschloss, den Spuren zu folgen. Sie führten mich durch das Feld, durch hohes Gras und endeten direkt vor der Hinterveranda meines Hauses. Dann fiel mir noch etwas auf. Kratzer am Türrahmen, als hätte jemand versucht, sie aufzubrechen. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Es hätte ein Obdachloser sein können, jemand auf der Durchreise, der Schutz suchte. Aber warum so nah ans Haus? Warum nicht einfach im Feld bleiben? All das machte mich nervös. In jener Nacht verschloss ich alle Türen und Fenster und ließ Max bei mir im Haus. Ich schlief kaum. Gegen Mitternacht begann Max zu knurren. Ich griff zur Taschenlampe auf dem Nachttisch und schlich zum Fenster. Der Hof war dunkel und still, aber Max knurrte unaufhörlich, sein Körper angespannt, die Augen auf die Hinterveranda gerichtet. Am nächsten Morgen ging ich zurück zum Lager. Es war noch genauso wie zuvor, bis auf eines. Die Decke war verschwunden. Wer auch immer dort gewesen war, war in der Nacht zurückgekommen. Und das bestätigte nur, was ich bereits vermutete. Das musste der Grund gewesen sein, warum Max so heftig bellte. In den folgenden Tagen häuften sich die Anzeichen. Jeden Morgen fand ich frische Spuren rund um das Haus, immer in dieselben Bereiche führend. Die Hinterveranda, die Scheune und manchmal das Fenster in der Nähe der Küche. Ich begann, mich beobachtet zu fühlen, als ob jemand draußen war und nur auf den richtigen Moment wartete. Dann kam die Nacht, in der Max völlig durchdrehte. Es war gegen 2 Uhr morgens, als mich sein Bellen plötzlich weckte. Es war nicht sein gewöhnliches Bellen, sondern panisch, fast verzweifelt. Ich schnappte mir mein Gewehr und die Taschenlampe und ging die Treppe hinunter, versuchte ihn zu beruhigen, um hören zu können, was los war. Kaum hatte ich die Hintertür geöffnet, schoss Max hinaus, über den Hof in Richtung der Felder. »Max!« rief ich.
Aber er war schon weg. Sein Bellen verklang in der Ferne. Ich folgte ihm so gut ich konnte mit der Taschenlampe. Dann sah ich eine Gestalt durch das Maisfeld rennen, die Silhouette kaum sichtbar zwischen den hohen Stängeln. Sie bewegten sich schnell, schlängelten sich durch die Reihen, als hätten sie es schon viele Male getan. Max jagte hinterher. Sein Bellen wurde immer leiser, je weiter sie ins Feld vordrangen. Ich folgte ihnen nicht. Stattdessen kehrte ich zum Haus zurück und rief die Polizei. Die Polizei kam etwa 30 Minuten später an. Gerade als sie aus ihren Fahrzeugen stiegen, kam Max zurückgetrottet, mit wedelndem Schwanz, als hätte er etwas Unglaubliches vollbracht. Meine Erleichterung, ihn unversehrt zu sehen, währte nur kurz, als ich das Blut bemerkte. Sein Maul war damit verschmiert. Er schien nicht verletzt zu sein. Im Gegenteil, er wirkte stolz, als hätte er genau das getan, was er tun sollte. »Geht es ihm gut?«, fragte einer der Beamten und trat näher, um ihn zu untersuchen. Ich schüttelte den Kopf. »Ich glaube schon, aber das ist nicht sein Blut«, sagte ich. Ich erzählte ihnen von dem Lager und die Beamten warfen sich einen Blick zu, bevor sie sich in dessen Richtung aufmachten. Max folgte ihnen ein Stück, mit wedelndem Schwanz und schnuppernd in der Luft, aber er blieb bei mir, als ich ihn rief. Ich blieb am Rand des Maisfeldes stehen und beobachtete, wie das Licht ihrer Taschenlampen durch die Reihen streifte. Es dauerte nicht lange, bis sie etwas fanden. Einer der Beamten sprach durch das Funkgerät, seine Stimme angespannt. »Hier ist Blut am Boden, sieht frisch aus.« »Irgendwelche Spuren von dem Kerl?«, fragte sein Kollege. »Negativ, kein Körper, keine Spur, nur Blut.« Als ich das hörte, lief mir ein Schauer über den Rücken. Ich sah zu Max hinunter, der fröhlich mit dem Schwanz an meinen Füßen wedelte. Was hatte er da draußen getan? Und wohin war die Person verschwunden? In der Nähe des Feldrands, wo die Spuren gewesen waren, fanden die Beamten ein Messer und eine Rolle Seil. Das Messer war scharf, die Art, die man zur Jagd oder zur Selbstverteidigung benutzen würde. Das Seil war dick und ausgefranst, als wäre es bereits verwendet worden. »Sieht so aus, als hätte derjenige etwas geplant«, sagte einer der Beamten. »Du hast Glück, dass dein Hund ihn verscheucht hat.« Ich fühlte mich nicht glücklich. Ich fühlte mich bloßgestellt. Die Polizei versprach, die Gegend häufiger zu patrouillieren, aber sie hatten nicht viel, worauf sie aufbauen konnten. Sie schlugen vor, ein Sicherheitssystem zu installieren, vielleicht sogar bewegungsgesteuerte Lichter, um jemanden von einer Rückkehr abzuhalten. Ich folgte ihrem Rat und installierte Kameras und Lichter rund ums Haus und die Scheune. Aber trotz der zusätzlichen Sicherheit konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass da draußen immer noch jemand war. Seitdem habe ich keine weiteren Spuren mehr gesehen, aber ich weiß, dass ich nicht nachlässig werden darf. Das Leben auf einer Farm macht einen daran gewöhnt, allein zu sein. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Einsamkeit und Isolation. Und wenn man isoliert ist, braucht es nicht viel, um sich verletzlich zu fühlen. Bis heute frage ich mich, was sie wollten. Suchten sie nur einen Ort zum Bleiben oder hatten sie etwas Schlimmeres im Sinn? Ich hoffe, ich finde es nie heraus. Ich lebte früher mit meinen Onkeln und meinen älteren Brüdern in einer abgelegenen Gegend, weit entfernt von anderen Häusern. Unser Zuhause war von einer großen Wiese umgeben, ohne etwas anderes in der Nähe. Auf unserem Grundstück stand eine alte, verlassene Hütte, die uns gehörte, aber die wir nie benutzten. Mein Onkel liebte es, mir Geschichten über unser Land zu erzählen. Er sprach von den Menschen, die dort lange vor uns gelebt hatten. Eines Abends erzählte er mir eine weitere Geschichte über das Land, aber diese war ziemlich erschreckend. Die alte Hütte mitten auf der Wiese hatte früher einem Bauern und seiner kleinen Tochter gehört. Sie lebten dort allein und der Vater arbeitete hart, um die Farm alleine zu bewirtschaften. Seine Tochter war etwa 6 Jahre alt. Sie war ein hübsches Mädchen, mit heller Haut, langen dunklen Haaren und einer fröhlichen Persönlichkeit. Eines Tages, während der Bauer mit seinem Traktor die Ernte einholte, ereignete sich ein schrecklicher Unfall. Seine Tochter spielte in der Nähe, genau an dem Ort, an dem er arbeitete. Er sah sie zu spät und versuchte ihr zuzurufen, dass sie sich fernhalten sollte, weil es gefährlich war, aber sie hörte ihn nicht. Es war ein sehr tragischer Unfall. Ich war damals auch ein kleines Mädchen und konnte kaum glauben, dass so etwas Schreckliches wirklich passieren könnte. Oder vielleicht wollte ich es einfach nicht glauben, weil es mir zu viel Angst machte. Mein Bruder Robert war der typische starke, muskulöse und furchtlose Junge. Er hatte nie Angst und ich hatte ihn noch nie weinen sehen, bis das passierte. An einem Wochenende beschloss Robert, einige seiner Freunde zu einem Campingausflug einzuladen. Sie planten, in der alten verlassenen Hütte auf unserem Grundstück zu übernachten, da sie dachten, es wäre an der Zeit, sie zu reinigen und wieder zu nutzen. Sie waren sehr begeistert von diesem Projekt und verbrachten viel Zeit damit, die Hütte vor ihrer Reise herzurichten. Mein Onkel hatte mir jedoch nur die Geschichte des Bauern und seiner Tochter erzählt. Mein Bruder und seine Freunde wussten nichts davon. Als es zu dämmern begann, machten sie sich auf den Weg zur Hütte. Sie verbrachten ihre Zeit dort und machten, was Jungs ebenso tun, wenn sie zusammen sind. Aber was ich am meisten in Erinnerung habe, ist, was passierte, als sie sich zum Schlafen vorbereiteten. Ich werde niemals den Ausdruck auf Roberts Gesicht vergessen, als er mit seinen Freunden schweißgebadet und außer Atem zurück ins Haus rannte. Sie waren alle sichtbar aufgeregt. Robert hatte sich etwas später als seine Freunde hingelegt und war auf einem der alten Betten in der Hütte eingeschlafen. Mitten in der Nacht wachte er auf, weil er glaubte, jemanden weinen zu hören, und dann einen schwachen Schrei von draußen, der schien aus dem Wiesenbereich zu kommen. Der Geräusch klang, als käme es aus der Ferne, und es erschreckte ihn sehr. Er sagte, es fühlte sich an, als ob etwas versuchte, in die Hütte zu kommen, und er konnte das Gefühl nicht loswerden, beobachtet zu werden. Er versuchte, es zu ignorieren und wieder einzuschlafen, dachte, es könnten nur Kojoten in der Ferne sein, aber den Weinen konnte er sich nicht erklären. Nach mehreren Minuten, in denen er versuchte, wieder einzuschlafen, war er frustriert, weil das Weinen und die Schreie nicht aufhörten. Schließlich setzte er sich im Bett auf, und was er dann sah, erschreckte ihn so sehr, dass er es den Rest seines Lebens nicht vergessen würde. Es stand ein kleines Mädchen am Fuß seines Bettes. Er konnte ihr Gesicht nicht gut sehen, weil ihr Körper mit Schnitten bedeckt war. Das Einzige, was er bemerkte, war, dass sie sehr klein war, wie ein Mädchen mit langen, dunklen Haaren. Sie weinte unaufhörlich, und es war eine Art Weinen, das einem krank macht, weil es sich anhörte, als würde sie unvorstellbare Schmerzen haben und niemand könnte ihr helfen. Als Robert und seine Freunde zurück ins Haus rannten und alle aufweckten, um von dem Vorfall in der Hütte zu berichten, war es zunächst schwer, ihn zu verstehen. Mein Bruder Robert weinte wirklich, etwas, das er nie zuvor getan hatte, und meine Tante versuchte, ihn zu trösten. Seine Freunde waren bei ihm, sagten jedoch nichts. Erst am nächsten Tag erzählte ich meinem Bruder die Geschichte von dem Bauern und seiner Tochter, die mein Onkel mir erzählt hatte. Die alte Hütte war vor Jahren abgebrannt, vielleicht die Tochter des Bauern jetzt endlich in Frieden ruhen. Ich wuchs auf einer Farm westlich des Mississippi auf. Mein Bruder, der 3 Jahre jünger ist als ich, und ich erlebten etwas Seltsames, als wir Kinder waren. Unsere Farm war riesig, mit Tausenden von Acres, die hauptsächlich dem Anbau von Mais gewidmet waren. Wenn der Mais vollständig gewachsen war, schienen die Felder endlos. An Tagen, an denen wir nicht viele Aufgaben hatten, erkundeten mein Bruder und ich die hohen, knisternden Maisstängel, obwohl wir die meiste Zeit in der Nähe des Hauses blieben. Aber hin und wieder begaben wir uns tief in die Felder, um zu erkunden. Die hohen Maisstängel ließen es sich anfühlen, als wären wir in einem riesigen grünen Dschungel, und wir fanden immer etwas Interessantes. Einen geheimen Ort oder ein Tier. Ich habe sehr gute Erinnerungen an diese Tage. Jedenfalls beschlossen wir, an einem bestimmten Tag wieder zu erkunden. Aber diesmal wollten wir einen Bach erreichen, der am entferntesten Rand unserer Farm entlang floss. Ein Ort, den wir nur selten besuchten, weil er so weit vom Haus entfernt war. Wir waren schon ein paar Mal am Bach gewesen und das kühle, erfrischende Wasser machte den langen Spaziergang besonders an heißen Sommertagen lohnenswert. Als wir uns näherten, gingen wir und redeten, als wir plötzlich aus dem dichten Maisfeld in eine Lichtung traten. Diese offene Fläche war etwa 12 bis 15 Meter breit und war von hohen Maisstängeln auf allen Seiten umgeben. Es fühlte sich seltsam an, weil Lichtungen wie diese eigentlich nicht mitten auf einem Maisfeld existieren sollten. Es ergab keinen Sinn,
dass es eine perfekt freigeräumte Fläche mitten im Maisfeld gab, besonders da wir so etwas auf unserer Farm noch nie gesehen hatten. Als wir den Rand der Lichtung erreichten, sahen wir etwa 10 Männer darin. Sie hörten sofort auf, was immer sie gerade taten, als sie uns bemerkten. Alles wurde still, und sie starrten uns mit weit aufgerissenen Augen an, mit Ausdrücken von Überraschung und Besorgnis, als hätten sie uns beim Tun von etwas erwischt, das sie nicht tun sollten. In den wenigen Sekunden, in denen mein Bruder und ich sie wie gelähmt ansahen, bemerkte ich einige Details. Alle Männer waren weiß und schienen zwischen 40 und 50 Jahre alt zu sein. Sie sahen aus wie Büroangestellte, keine Personen, die man auf einer Farm erwarten würde. Sie trugen gepflegte, nicht landwirtschaftliche Kleidung, wie Hemden mit Knöpfen und Anzughosen. Es waren mehrere große elektronische Geräte auf dem freigeräumten Boden aufgebaut. Sie waren voluminös und schienen sich in Transportkoffern zusammenklappen zu lassen, ähnlich dem Equipment, das eine Band nutzt, um schnell zu reisen. Das Equipment war so arrangiert, dass die Lichtung eher wie ein improvisierter Arbeitsbereich als ein normaler Teil der Farm wirkte. Dann streckte einer der Männer die Hand aus und trat einen Schritt auf uns zu, als ob er etwas sagen wollte. Sein Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Überraschung und Besorgnis. Als wir ihn sahen, warteten mein Bruder und ich nicht ab, was passieren würde. Wir drehten uns um und rannten so schnell wir konnten durch das Maisfeld zurück zum Haus. Wir sagten kein Wort während des Laufs. Wir waren zu verängstigt und unsicher, was wir gerade gesehen hatten. Wir hatten das starke Gefühl, dass etwas sehr falsch war, und wir wollten nicht bleiben, um es herauszufinden. Als wir zu Hause ankamen, wollten wir unseren Eltern erzählen, was passiert war. Aber Mama war im Dorf und Papa war damit beschäftigt, einem Nachbarn zu helfen. Als Papa ein paar Stunden später zurückkam, warteten wir am Ende der Auffahrt auf ihn. Nachdem wir ihm aufgeregt und etwas hysterisch von dem erzählten, was wir gesehen hatten, entschied er, mit uns zurückzukehren, um den Ort zu überprüfen. Da es bereits dunkel war, sagte er, dass wir am nächsten Morgen früh hingehen würden. Ich glaube, Papa stimmte nur zu, damit wir aufhörten, über das Thema zu sprechen. Am nächsten Tag gingen wir alle zu dem Ort, an dem mein Bruder und ich die Lichtung gesehen hatten. Aber als wir dort ankamen, war die Lichtung immer noch da, nur dass sie völlig leer war. Papa gab zu, dass es seltsam war, dass der ganze Mais geräumt worden war, aber er schien nicht an mehr zu glauben. Vielleicht war es etwas völlig Unschuldiges, aber mein Bruder und ich sprechen immer noch manchmal darüber. Und wir sind uns einig, dass es das Seltsamste und Verwirrendste war, was wir je erlebt haben. Ich miete dieses Haus, das seit seiner Errichtung im Jahr 1929 im Besitz von Nancy, meiner Vermieterin, ist. Das Haus hat eine lange Geschichte, und Nancy hat mir Geschichten erzählt, wie es von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Nancy lebt etwa 1,5 Hektar hinter mir in ihrem eigenen Haus, das in den 80er Jahren auf einem Grundstück gebaut wurde, das ebenfalls ihrer Familie gehörte. Außerdem besitzt sie das Haus direkt neben meinem, das an der Ecke liegt und das sie ebenfalls vermietet. Das gesamte Grundstück ist riesig und umfasst etwa 35 Hektar, von denen der Großteil als Bohnenfarm genutzt wird. Das Haus, in dem wir leben, ist das ursprüngliche Landhaus der Familie Miller, hier im Nordwesten von Ohio. Mein Ehemann, unsere beiden Kinder, unser Hund und ich sind am 1. April dieses Jahres eingezogen. Es ist ein schönes kleines Landhaus mit 2 Schlafzimmern. Es hat noch die originalen Dielen im Flur und die ursprüngliche Zimmerei rund um die Fenster und entlang der Sockelleisten, was ihm viel Charme verleiht. Der neueste Teil des Hauses ist die Garage, die komplett aus Betonblöcken gebaut ist und sehr einfach wirkt. Ich liebe alte Häuser mit originalen Details und wir haben bereits einige kleine Verbesserungen vorgenommen. Nancy, unsere Vermieterin, kämpft mit einer schweren Krankheit. Ich möchte, dass sie sich auf ihre Gesundheit und ihre Genesung konzentriert, anstatt sich um das Haus oder kleinere Probleme wie die abgeblätterte Farbe an den Türen zu kümmern. Anfangs schien alles hier völlig normal. Das einzige kleinere Problem, das wir hatten, war das Wasser aus dem Brunnen. Aber wir haben es schnell gelöst, indem wir einen Wasserentherter installiert haben. Nachdem das behoben war, begannen wir wirklich das Leben hier zu genießen, bis zu einem Morgen, an dem alles eine seltsame Wendung nahm während ich mich für die Schule fertig machte. Ich habe wieder angefangen zu studieren. Ich arbeite daran, ein Diplom in Physiotherapie zu erhalten, nachdem es mir schwer gefallen ist, einen Job in meinem ursprünglichen Bereich der frühkindlichen Erziehung zu finden. Ich entschied, dass es Zeit war, neu anzufangen. Jedenfalls stehe ich jeden Morgen zur gleichen Zeit auf, um 6 Uhr. Und an diesem Morgen hatte mein Ehemann, der Polizist ist, einen freien Tag. Er beschloss, die Kinder bei sich schlafen zu lassen, damit ich sie nicht im Dunkeln zur Tagesmutter bringen musste. Ich zog mich im Wohnzimmer an, um weder meinen Ehemann noch meinen Sohn zu wecken, der es mag, in unserem Bett zu schlafen, wenn ich das Licht in unserem Schlafzimmer anmache. Genau in diesem Moment sah ich es. Die Tür zum Kinderzimmer war offen, und ich bemerkte jemanden, der dort stand und mich anstarrte. Er war teilweise hinter dem Türrahmen versteckt, gerade so, dass ich seinen gesamten Körper nicht sehen konnte. Diese Person war größer als meine beiden Kinder, fast einen Kopf größer, und hatte auffällig lockiges, blondes und zerzaustes Haar. Ich stand wie gelähmt da und beobachtete, während diese Person langsam hinter dem Türrahmen zurücktrat und verschwand. Es geschah alles in wenigen Sekunden. Um dir eine Vorstellung zu geben, das Bett meiner Tochter steht an der Wand, mit den Füßen des Bettes ganz nah am Türrahmen. Diese Anordnung war der Weg, wie wir zwei Einzelbetten und ihre Kommoden in demselben Zimmer unterbringen konnten. Es gibt nicht viel zusätzlichen Platz, daher fühlte es sich völlig fehl am Platz und beunruhigend an, jemanden dort stehen zu sehen. Es gibt kein Betonanbau, was jemand am Fußende des Bettes meiner Tochter stehen und gleichzeitig hinter dem Türrahmen versteckt sein konnte. Das ist einfach nicht möglich. Also rannte ich sofort in ihr Zimmer und meine Tochter schlief tief in ihrem Bett. Beide waren gut unter der Decke zugedeckt. Dann weckte ich meinen Ehemann und er bemerkte sofort, dass ich wirklich aufgeregt war. Er sagte, dass meine Pupillen sehr erweitert waren und dass ich zitterte. Nachdem ich ihm erzählt hatte, was ich gesehen hatte, ging er selbst in das Zimmer, um nachzusehen. Als er zurückkam, sagte er, dass niemand dort war und dass ich es mir vielleicht nur eingebildet hatte. Ich sagte ihm, dass er vielleicht recht hatte, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Das ist ungefähr 2 Monate her. Der Grund, warum ich es jetzt teile, ist, dass heute Nacht wieder etwas Seltsames passiert ist. Aber diesmal passierte es meinem Ehemann. Er war dabei, das Haar unserer Tochter nach ihrem Bart zu kämmen, als er plötzlich einen schwarzen Schatten am Türrahmen des Kinderzimmers sah. Es passierte schnell, aber es war klar genug, um ihn sofort laut rufen zu lassen. Als ich ins Zimmer kam, konnte ich sehen, dass er sichtbar betroffen war. Die Haare standen ihm an den Armen und Beinen zu Berge, und selbst unsere 3-jährige Tochter bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Sie sah ihn an und fragte, »Wer ist da, Papa?« Ihre unschuldige Frage machte den Moment nur noch beunruhigender. Später in dieser Nacht, als wir die Kinder ins Bett brachten, geschah noch etwas Seltsames. Ein kleines Spielzeugzirkus von TI, das auf ihrer Spielzeugkiste stand, begann sich von selbst zu aktivieren. Es war nicht nur einmal, es passierte mehrmals, obwohl niemand es berührt hatte. Mein Ehemann rief mich aus dem Badezimmer, damit ich mir ansah, was gerade passierte. Als ich mich dem Spielzeug näherte, wurde es ein letztes Mal aktiviert. Keines ihrer Spielzeuge hatte sich von selbst eingeschaltet, seit wir hier eingezogen sind, und erst recht nicht dieses. Es ist ein kleiner Spielzeugzirkus, der nur Musik spielt, wenn der kleine Akrobat auf dem Drahtseil steht, und man muss eine Seite anheben, damit er rutscht. Es aktiviert sich nicht von selbst. Wir planen, dieses Wochenende Kameras im Kinderzimmer und im Spielzeugbereich zu installieren, um herauszufinden, was passiert. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir versuchen können, etwas Ungewöhnliches festzuhalten. Dieses Haus, das 1929 gebaut wurde, hat viel Charme und Geschichte. Aber es scheint, als hätte es auch viel mehr mitgebracht, als wir erwartet hatten. Definitiv mehr, als im Mietvertrag stand. Ich wuchs in Ohio in den 70er Jahren auf und mein Kindheitsfreund Joe und ich verbrachten so viel Zeit wie möglich draußen. Joe lebte auf einer Farm neben einem großen Wald. Meine Eltern ließen mich morgens bei ihm und wir verbrachten das ganze Wochenende im Wald. Wir gingen nur zurück, wenn es Zeit war, wieder zur Schule zu gehen. Wir liebten es, so zu tun, als wären wir Entdecker.
Wir bauten Unterschlüpfe, stellten Fallen, versuchten Feuer mit Stöcken zu machen und machten alle möglichen Sachen draußen. Als wir in der Highschool waren, hatten wir die Idee, ein Abenteuer wie im Film Stand By Me zu erleben, der gerade herausgekommen war. Wir planten, auf den Gleisen durchs Land zu wandern, aber anstatt eine Leiche wie im Film zu suchen, wollten wir coole Brücken finden, von denen aus man angeln konnte, und Orte in der Nähe der Gleise, an denen man campen konnte. Natürlich wussten wir, dass es gefährlich war und wahrscheinlich nicht erlaubt war, aber wir waren nur ein paar Jungs. Wir hatten eine Menge Spaß. Wir fanden wunderschöne Flüsse, erkundeten Brücken, die sonst niemand besuchte, gingen angeln und versteckten uns, wenn Züge vorbeifuhren. Und nachts kampierten wir im Wald in der Nähe der Gleise und machten kleine Lagerfeuer, um uns versteckt zu halten. Aber uns ist nie etwas Schlimmes passiert. Nach der Highschool gingen Joe und ich getrennte Wege. Wir zogen beide um, blieben aber in Kontakt und versuchten Besuche zu planen, damit wir uns hin und wieder sehen konnten. Eines Sommers, Mitte der 90er Jahre, waren wir beide wieder im Dorf, etwa eine Woche lang. Tagsüber verbrachten wir Zeit mit unseren Familien und abends gingen wir in eine Bar, um etwas zu trinken, oder saßen draußen am Feuer vor Joes Haus und redeten über die alten Zeiten. Eines Abends fingen Joe und ich an, über unsere alten Stand-by-Me-Ausflüge zu sprechen. Und es dauerte nicht lange, bis wir beschlossen, einen Tag damit zu verbringen, entlang der Gleise zu wandern, eine Nacht zu campen und dann nach Hause zurückzukehren. Als der Tag kam, machten wir uns früh morgens auf den Weg. Meine Frau gab uns eine Mitfahrgelegenheit und ließ uns an unserem alten Startpunkt ab, direkt am Rand unseres Dorfes. Sie dachte, wir seien verrückt, und sie stellte sicher, uns das noch zu sagen, bevor sie losfuhr. Nachdem sie weg war, schlug Joe vor, dass wir diesmal etwas anderes machen und in die entgegengesetzte Richtung gehen sollten, um abenteuerlicher zu sein. Wir kannten die Gegend gut und hatten eine Karte. Wir nahmen keine Angelausrüstung mit, aber etwas Konserven und andere Vorräte. Bevor es dunkel wurde, suchten wir uns einen Platz zum Campen. Es war ein dichter Wald mit Bäumen, die die Gleise umgaben, was es so erscheinen ließ, als wären wir in einem Tunnel. Wir hatten kleine Hängematten zum Schlafen, aber bevor wir sie aufhingen, beschlossen wir, das Gebiet ein wenig zu erkunden. Das war etwas, das wir auch in den alten Zeiten gemacht hatten. Wir gingen ein Stück, um sicherzustellen, dass wir nicht versehentlich im Hinterhof von jemandem kampierten. Wir gingen etwa 30 Meter in den Wald und bestiegen einen kleinen Hügel. Wir dachten, wenn wir von oben nichts sehen würden, wäre es in Ordnung. Aber als wir oben ankamen, bemerkten wir ein altes Gebäude am Fuß des Hügels, etwa 90 Meter im Wald. Es war schwer zu sehen, aber es war da. Wir beide nahmen an, dass es wahrscheinlich eine alte Hütte war, um Zucker zu verarbeiten oder etwas in der Art, weil es keinen Weg gab, der dorthin führte. Von unserem Standort aus sah es verlassen aus. Alles war still, keine Bewegung, keine Lichter. Also beschlossen wir, uns etwas näher heranzutasten, um einen Blick zu werfen. Wir gingen langsam den Hügel hinunter und als wir uns näherten, bemerkten wir, dass es keine Zuckerkabine war, sondern eine alte Kirche. Sie schien seit Jahren verlassen zu sein. Das Gebäude war klein und schief, mit Holzplanken, die fast schwarz vom Moos und Verfall waren. Die Fenster waren ohne Glas und es gab keine Türen, nur die offenen Rahmen. Wir kamen nah genug heran, um einen Blick ins Innere zu werfen und sahen Bänke in Reihen und eine erhöhte Plattform vorne, wo ein Prediger stehen würde. Wir gingen nicht ganz hinein, weil wir es nicht wollten. Ansonsten gab es keine Anzeichen von jemandem in der Nähe. Keine Spuren, keine Wege, keine Straßen, nur eine verlassene Kirche. Wir gingen sofort wieder zurück und stiegen den Hügel hinauf zu dem Platz, den wir für unser Lager gewählt hatten. Die Tatsache, dass der Hügel zwischen uns und der Kirche lag, gab uns ein wenig Sicherheit, aber wir fühlten uns immer noch unruhig. Wir redeten uns ein, dass es nur das natürliche Schaudern war, eine Kirche mitten im Wald zu sehen. Zu dieser Zeit war es schon fast dunkel, also beschlossen wir, unsere Hängematten aufzubauen, etwas zu schlafen und früh am Morgen aufzubrechen. Als die Nacht hereinbrach und wir in unseren Hängematten lagen und redeten, begannen wir etwas zu hören, das aus der Richtung der Kirche kam.
Es klang wie Menschen, die sangen, und es hörte sich wirklich nach Gesang an. Wir verließen leise unsere Hängematten und kauerten uns, um besser zuhören zu können. Wir hörten 1 bis 2 Minuten zu, und der Gesang ging weiter, aber er schien nicht lauter zu werden. Schließlich beschlossen wir, den Hügel heimlich hinaufzugehen, um herauszufinden, woher der Klang kam. Durch unsere alten Abenteuer wussten wir noch, wie wir uns lautlos im Wald bewegen konnten. Es war uns ganz natürlich. Der Mond erleuchtete kaum, aber er gab genug Licht, damit wir nicht gegen einen Baum stießen. Es war trotzdem fast völlig dunkel. Wir benutzten keine Taschenlampen, während wir in Stille den Hügel hinaufgingen und sagten kein Wort. Als wir den Gipfel erreichten, sahen wir in der Ferne ein Licht. Es kam aus der Kirche und der Gesang kam von innen. Joe und ich kamen näher zusammen und flüsterten. Im Grunde genommen sagten wir: Kannst du das glauben? Das Licht schien von Kerzen zu kommen, weil es flackerte. Aber so sehr wir uns auch anstrengten, wir konnten nicht verstehen, was sie sangen. Es hörte sich wie religiöse Musik an, aber in einer anderen Sprache. Wir setzten uns hin, beobachteten eine Weile, versuchten zu sehen, wer drinnen war, aber wir sahen nur ab und zu Schatten. Wir planten nicht, näher zu gehen. Wir waren etwa 90 Meter entfernt und wollten es dabei belassen. Der Gesang ging noch eine Weile weiter und hörte dann auf. Danach begann eine laute Männerstimme, ein Lied anzustimmen. Ich war schon verängstigt, aber diese Stimme jagte mir wirklich Angst ein. Sie klang wie ein alter Prediger aus einem Film, aber er sprach in einer anderen Sprache, so dass wir kein einziges Wort verstanden. Nach einer Weile sagte der Mann etwas und eine Gruppe von Stimmen antwortete singend. Das ging eine Zeit lang so, dann begannen alle ein langes, lautes Klagen, das immer lauter wurde. Es war so laut und beunruhigend, dass ich mir die Ohren zuhielt. Dann, plötzlich, hörte es auf. Ich war kurz davor zu sagen: Lass uns hier weggehen, als Joe mich am Schulter griff und flüsterte: Sie kommen raus. Von dort, wo wir waren, konnten wir sie nicht klar sehen, aber wir erkannten eine Reihe von Personen, die sich in einer Reihe von der offenen Tür herausschoben, Hand in Hand. Einige hielten Taschenlampen. Sie begannen wieder zu singen, und die Lichtstrahlen der Taschenlampen begannen sich in unsere Richtung zu bewegen, den Hügel hinauf. Wir rannten zurück zu unserem Lager, packten unsere Sachen und machten uns direkt auf den Weg zu den Gleisen. Als wir dort ankamen, liefen wir in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Nach ein paar Minuten hielten wir an und sahen zurück. Wir konnten Lichter den Hügel hinuntersehen. Die Lichter bewegten sich auf seltsame, zittrige Weise, als ob die, die sie hielten, sie schüttelten. Schließlich verschwanden die Lichter und wir erreichten eine Straße. Laut der Karte wussten wir, dass es ein kleines Dorf etwa 15 Minuten entfernt gab, also gingen wir dorthin. Als wir an einer 24-Stunden-Tankstelle ankamen, riefen wir meine Frau an, damit sie uns abholte. Meine Frau und unsere Freunde dachten, es seien nur ein paar Kinder, die spielten, aber ich hörte diese Stimmen, und sie klangen definitiv nicht wie Kinder für mich. Ich weiß nicht, wer diese Leute waren, aber es war das Unheimlichste, was mir je im Wald passiert ist. Vor etwa 5 Jahren, als ich etwa 26 war, entschied ich mich, um die Welt zu reisen. Ich hatte gerade mein Studium abgeschlossen, was mich mit Schulden zurückließ und es mir schwer machte, Arbeit zu finden, selbst bei Stellen, für die ich überqualifiziert war. Ich fühlte mich deprimiert und einsam in meinem kleinen Dorf in Washington. Um zu entkommen, beschloss ich zu reisen. Ein Freund aus der Schulzeit schlug mir vor, Woofing auszuprobieren und als Freiwilliger zu reisen, um kostengünstig zu reisen, also versuchte ich es. Die Funktionsweise ist ziemlich einfach. Du arbeitest etwa 25 Stunden pro Woche auf einer Farm und bekommst im Gegenzug Essen und einen Platz zum Schlafen. Das Tolle daran ist, dass es eine große Gemeinschaft von Reisenden gibt, die dasselbe tun, sodass es leicht ist, neue Freunde zu finden. Du bist umgeben von Menschen aus verschiedenen Hintergründen und es ist eine hervorragende Gelegenheit, aus deiner Komfortzone herauszukommen. Während du arbeitest und neue Orte erkundest, hast du auch Zeit und Raum, über dein Leben nachzudenken und deine Gedanken zu ordnen, während du etwas völlig anderes erlebst. 8 Monate später war ich ein Experte im Ausmisten von Kuhmist. Ich begann in Washington, zog dann nach Oregon und schließlich nach Kalifornien. In Kalifornien schaffte ich es, etwas zusätzliches Geld zu sparen, indem ich Nebenjobs in Bar erledigte. Und mit diesem Geld musste ich entscheiden, wohin ich als nächstes gehen wollte. Die Aufregung, ein Ticket fast an jeden Ort der Welt zu kaufen, war überwältigend. Auf den Rat meiner Mitfreiwilligen, die einen sehr freien Geist hatte, wählte ich ein zufälliges Ziel. Ich ging auf eine Randomizer-Website und drückte den Button für das Land. Es wählte Georgien. Ich hatte fast keine Ahnung, wo es war oder wie es dort war, aber das machte es umso spannender und abenteuerlicher. Die Idee, an einen so unbekannten Ort zu gehen, zog mich wirklich an, also entschloss ich mich, es zu tun. Ich kaufte ein Ticket und begann im Internet nach einer Farm in Georgien zu suchen, die mich während meines Aufenthalts unterbringen könnte, aber es gab nicht viele Optionen. Und die meisten Höhlen waren in abgelegenen Gebieten ohne Internetzugang. Trotzdem schickte ich Nachrichten an alle, weil ich wusste, dass nur wenige antworten würden. Eine Farm antwortete, und sie war auf dem Gipfel eines Berges. Die Fotos zeigten ein traditionelles georgisches Steinhaus mit einem großen Garten hinten, eine Familie mit glücklichen Kindern, Großeltern beim Abendessen und Tieren auf dem Hof. Die Farm sah freundlich und einladend aus. Die Beschreibung war in gutem Englisch geschrieben und die Arbeitsanforderungen schienen vernünftig, also war ich begeistert. Nach dem Flug nach Tiflis, der Hauptstadt von Georgien, folgte ich den Anweisungen, die mir geschickt worden waren, um die Farm zu finden, aber es war nicht einfach. Wenige Menschen in Georgien sprechen Englisch und die Straßen sind in schlechtem Zustand. Viele wurden seit dem Zerfall der Sowjetunion nicht repariert. Es dauerte etwa 20 Stunden, in alten sowjetischen Bussen und Taxis, auf kurvigen Straßen und schwierigen Wegen zu fahren, um den blauen Punkt auf meiner Karte zu erreichen. Der Weg war ein unbefestigter Pfad, der einen steilen Hügel hinauf zu einem Nationalpark im Norden des Landes führte. Es gab nichts in der Nähe, nur Bäume und Stille. Als ich den Hügel hinaufging, sah ich schließlich das Haus einen halben Kilometer entfernt, auf einem noch steileren Hang, umgeben von Bäumen. Von dort aus sah es verlassen aus. Der Ort sah vernachlässigt, braun und düster aus. Als ich durch das Tor ging, kam ein Mann namens Giri, nicht sein echter Name, heraus, um mich zu begrüßen. Er war ein kleiner, stämmiger Mann mittleren Alters, mit einem großen Lächeln und einer freundlichen Ausstrahlung. Er schüttelte mir die Hand und begann mir das Gelände zu zeigen, während er sehr einfaches Englisch sprach. Während wir über das Grundstück gingen, bemerkte ich, dass niemand sonst da war, nur wir zwei, mitten in der Stille und Einsamkeit. Ich fragte ihn nach seiner Frau und seinen Kindern, aber er wich aus und sagte etwas wie, dass sie gerade nicht da seien. Ich begann, mich unwohl zu fühlen. Bei genauerem Hinsehen war es offensichtlich, dass die Farm in sehr schlechtem Zustand war. Die Apfelbäume und Ernten starben, das Dach des kleinen Schuppens war eingestürzt und das Haus war voller Müll und roch nach Schimmel. Es war klar, dass Giri eine schwere Zeit durchmachte, aber ich war nicht bereit, einfach umzudrehen und mitten im Nirgendwo ohne Plan zu gehen, besonders nachdem ich die letzten 36 Stunden nicht geschlafen hatte. Außerdem war es bereits spät. Nachdem Giri mir ein gutes Essen angeboten hatte und versuchte, auf Englisch zu plaudern, zeigte er mir mein Zimmer im zweiten Stock und ich ging schlafen. Ich war so erschöpft und gestresst, dass ich fast sofort einschlief. Ich hätte 10 Stunden geschlafen, wenn mich nicht mitten in der Nacht ein seltsames Geräusch geweckt hätte. Es klang, als ob jemand etwas Schweres und Metallenes über den Holzboden schabte, ein Geräusch, das in dem stillen Haus widerhallte. Halb schlafend hörte ich das Geräusch einige Minuten lang und versuchte herauszufinden, was es war. Als das Geräusch dann aufhörte, ließ ich es beiseite und schlief wieder ein. Am nächsten Morgen, jetzt nüchtern, aber mit finsterer Miene, bat mich Giri, einige Fenster und Türen zu reparieren, während er in ein nahegelegenes Dorf fuhr, um ein paar Teile zu holen. Ich begann, mich wieder unwohl zu fühlen. Irgendetwas stimmte nicht. Er vermied den Blickkontakt und war sehr vage in Bezug auf seine Pläne. Das Fehlen von Handyempfang und Internet ließ mich noch isolierter und unsicherer fühlen. Als Giri weg war, begann ich, mich im Haus umzusehen, um mir einen Eindruck von dem Ort zu verschaffen. Es war klar, dass hier kaum noch jemand lebte, und es fühlte sich an wie eines dieser verlassenen Häuser. Es gab kaputte Möbel, alte Zeitungen, alte Fotos, die auf dem Boden verstreut lagen, und einen zerbrochenen Spiegel. Ich nahm mein Telefon und sah mir die Anzeige noch einmal an. Die Fotos stimmten weder mit dem Garten noch mit den Wänden des Hauses überein, in dem ich war. Giri war auf keinem der Fotos zu sehen, und es sah nach einem völlig anderen Haus aus. In diesem Moment geriet ich in Panik. Ich packte meine Sachen und machte mich bereit zu gehen, als ich bemerkte, dass drei Männer den ersten Hügel hinaufkamen. Da es keinen anderen Weg gab, beschloss ich, hinter das Haus zu gehen und den steilen Hügel schnell hinunter in den Wald zu rennen. Als ich mich etwas sicherer fühlte, blieb ich stehen und lauschte aufmerksam. Ich konnte die Männer im Haus hören, und sie suchten offensichtlich nach mir. Voller Angst, ein Geräusch zu machen, hockte ich mich hin und versteckte mich hinter einem dichten Busch, versuchte so still wie möglich zu bleiben. Ich weiß nicht, wie lange ich wartete, aber ihre Stimmen und Schritte kamen immer näher. Irgendwann hörte ich, dass die Männer wieder gingen. Ich zählte bis zu einer hohen Zahl, um sicherzugehen, dass sie wirklich weg waren, und ging dann zurück zum Haus und zum Pfad. Als ich sah, dass alles frei war, verließ ich den Ort. Ich war noch nie so schnell gerannt. Aber ich war immer noch mitten im Nirgendwo, ohne Autos oder öffentlichen Verkehr. Schließlich erreichte ich eine asphaltierte Straße und begann in die Richtung zu gehen, in der ich mich erinnerte, gekommen zu sein. Es vergingen Stunden, bis schließlich ein Auto vorbeifuhr und anhielt. Wenn das ein Horrorfilm gewesen wäre, hätten es Giri und seine Freunde sein müssen, aber es war eine sehr freundliche Familie, die mich ins Dorf brachte. Die Anzeige der Farm verschwand von der Website einige Tage, nachdem ich gegangen war, und seitdem habe ich nichts mehr von Giri gehört. Wenn die Leute diese Geschichte hören, lachen einige und sagen, dass Giri und seine Freunde wahrscheinlich nur plaudern wollten, aber ich vertraue meinem Instinkt. Da war wirklich etwas Seltsames an ihnen.